Praktisch in jeder Zeitung war es zu lesen diese Woche. VW hat ein Auto entwickelt, ein neues, ein sensationelles, das sage und schreibe nur 1 Liter Diesel auf 100 Kilometer braucht. Meiner braucht etwa 6 Liter und der braucht nur noch 1 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Damit schlägt VW mit dieser Entwicklung jedes Hybridauto. Und das ist nun dieser Prototyp. VW XL1. Dieser Prototyp dient jetzt als Vorbild, wenn dieses Auto in Serie produziert wird. Jedes Auto wird zuerst einen Prototyp hergestellt. Übrigens auch, wenn wir Häuser bauen, das hat Johannes ja auch in seinem Geschäft lange gemacht, Modelle gebaut, so quasi, an denen orientiert man sich. Im Neuen Testament finden wir auch einen Prototyp. Ein Prototyp der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ein Prototyp, an dem man sehen kann, welche große Veränderung im Leben eines Menschen möglich ist. Und dieser Prototyp hat auch einen Namen. Der heißt Paulus. Von den Prototypen des VW werden wir in 2 bis 5 Jahren nicht mehr sprechen, ja vielleicht schon übernächste Woche nicht mehr. Vermutlich wird dann schon ein anderer Prototyp von sich reden machen, der noch besser ist, noch zukunftsträchtiger. Von Paulus wird man noch viele Jahrhunderte sprechen. Was er darstellt, das wird nicht übertroffen. Und Paulus selbst beschreibt das in seinem Brief an Timotheus, und das möchte ich jetzt lesen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 12 bis 17. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich früher verhöhnt, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühre Ehre, Ruhm für immer und ewig. Amen. Eigentlich schrieb Paulus dem Timotheus über falsche Gesetzeslehrer, die die Christen verwirren wollten. Er sah die Gefahr, dass sich Christen von der gesunden Lehre abwenden könnten. Doch plötzlich unterbricht er diesen Gedankengang. Es ist, wie wenn er von einer tiefen Dankbarkeit überwältigt wird, ergriffen, die er nun nicht verschweigen kann. Er muss jetzt in diesem Gedankengang, er muss ihn unterbrechen und muss das jetzt sagen. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Mit Erstaunen stellt er fest, wie außergewöhnlich es ist, dass er im Dienst von Jesus Christus stehen darf. Er selbst gehört ja zu diesen Leuten, die das Evangelium von Jesus Christus bekämpften. Und das tat er nicht nur mit Worten, sondern er verfolgte Christen mit fanatischem Eifer. Was für ein Wunder, dass er jetzt das absolute Gegenteil macht. Jetzt ist er selber mit der Botschaft des Evangeliums unterwegs. Jetzt ist er, der gejagt hat, nun der Gejagte. Er kann es kaum fassen, dass ihm diese Ehre zukommt, obwohl er gegen das Evangelium und die Christen kämpfte. Jesus hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Paulus war ein verbissener und wütender Verfolger der Christen, fanatischer als er, hätte man die Christen nicht verfolgen können. Paulus, der vor seiner Bekehrung noch Saulus genannt wurde, wohnte der ersten Hinrichtung aus der Hinrichtung des ersten Christen bei, Stephanus. Und er fand das völlig in Ordnung. Das hat ihm gefallen. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Er war also nicht nur ein passiver Zuschauer, sondern er ging innerlich mit. Er fand das toll. Er fand das richtig, was hier geschieht. Er war nicht nur Mitläufer. Er handelte mit tiefer Überzeugung aus innerem Antrieb. Saulus setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus. Stellt euch das mal bildlich vor. Haus um Haus. Er ging in die Häuser und er schaute in den Häusern. Und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen. Und ließ sie ins Gefängnis bringen. Er hat alles durchsucht. Er wollte wissen, wo die Christen sitzen. Und er wollte die Christen ausrotten. Er drohte den Christen mit Hinrichtungen, denn diese Lehre musste im Keim erstickt werden. Und es genügte ihm auch nicht, Christen in Israel zu beseitigen. Er wollte auch im Ausland diese Bewegung zum Erliegen bringen. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Also, er wollte ins Ausland. Überall, wo er Christen vermutete, da wollte er sie ausrotten, damit sie einfach diese Bewegung zum Erliegen kommt. Einen größeren Feind des Evangeliums und somit der Christen kann man sich ja gar nicht vorstellen. Gibt es denn eine größere Sünde, als Gott frontal zu bekämpfen? Und wer auf die Christen losgeht, das werden wir dann nachher noch sehen, der geht frontal auf Gott los. Das ist wie wenn er mit Gott direkt kämpfen würde. Und deshalb kommt Paulus im Blick auf seine Vergangenheit zu einem klaren Schluss. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt keine größere Sünde, als gegen Gott selbst zu kämpfen. Ich bin überzeugt, dass weder die Juden noch die Christen daran gedachten, dass Paulus die Seiten wechseln würde. Ich glaube nicht, dass jemand nur ansatzmäßig auf die Idee kam, als sie das Wüten des Paulus sehen, dass der quasi plötzlich Christ werden könnte. Paulus wird seine Sache bis zum bitteren Ende durchziehen. Da waren bestimmt alle hundertprozentig überzeugt und niemand konnte erahnen, dass sich an seiner Haltung etwas ändern würde. Es war einfach ein klarer Fall. Der Paulus wird nicht aufhören, bis er die Christen vernichtet hat, wenn das überhaupt möglich ist. Und viele von uns wissen, was mit diesem Mann geschah. Paulus sagt über seine fundamentale Veränderung, aber Jesus hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Jesus erbarmte sich über Paulus. Denn in seinem blinden Fanatismus meinte er, er würde sich für Gottes Sache einsetzen. Er würde das für Gott tun. Und in der Rückschau erkennt er, dass er im Unglauben handelte. Er hatte zwar religiöse Motive, aber keinen richtigen Glauben. Und so geschieht viel Unheil in unserer Welt. Mit religiösen Motiven, aber nicht im Glauben an den lebendigen Gott. Und wie viele von uns wissen, geschah diese tiefgreifende Veränderung des Paulus auf dem Weg nach Damaskus, als er unterwegs war, die Christen dort einzufangen und nach Jerusalem zu schleppen. Auf diesem Weg begegnete ihm Jesus. Und er sagt zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer nämlich Christen verfolgt, verfolgt Jesus. Das finde ich eine sehr interessante Aussage von Jesus. Was verfolgst du mich? Wenn du meinen Brüdern, denen, die an mich glauben, nachjagst, dann jagst du mir nach. Du verfolgst mich. Zuerst wusste Paulus gar nicht, von wem er hier angesprochen wurde und fragte, wer bist du, Herr? Er wusste nur, das muss jemand ganz außergewöhnlich, diese Herrlichkeit hat er wahrgenommen. Aber wer bist du denn? Und Jesus offenbart sich ihm und sagt, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Nach diesem Erlebnis auf dem Weg nach Damaskus wurde Paulus zu einem der überzeugtesten und eifrigsten Kämpfer für das Evangelium. Zeit seines Lebens blieb Paulus dankbar für dieses gnädige Eingreifen Gottes. Er konnte immer wieder nur darüber staunen. Geradezu überwältigend, sagt er, war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Paulus erlebte, wie sich sein Wesen fundamental veränderte. Es ist ja auch der Paulus, der sagte, dass wenn wir in Christus, dass in Christus alles neu wird, dass Altes vergangen, Neues ist geworden. Das hat der Paulus den Korinthern gesagt. Warum? Weil er das am eigenen Leib erlebt hat. Ein tiefes Vertrauen hat er gewonnen und eine tiefe Liebe, die er bis dahin nicht gekannt hat. Mit Hass und Eifer kämpfte er gegen die Christen. Nachher konnte er sogar seine Feinde lieben. Diese fundamentale Veränderung, die, und da ist er sich sicher, kann nur durch Jesus in einem Leben geschehen. Es ist nur so möglich. Und Paulus erlebte die verändernde Kraft dieser Botschaft von Jesus Christus und deshalb bezeugt er ganz klar, dass die Botschaft des Evangeliums vertrauenswürdig ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen er ja einer ist. Auf dieses Wort ist Verlass, es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Es ist die Botschaft schlechthin, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Und wenn wir das noch nicht begriffen haben bis heute, dann sollten wir das jetzt begreifen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und nicht für irgendetwas anderes. Er ist auch nicht für sich gekommen, sondern ist für uns gekommen. Und das Leben des Paulus ist ein lebendiger Beweis für die Kraft, die im Evangelium steckt. Und es ist auch der Paulus, der den Korinthern schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Das hat er selber auch erlebt, als er die Christen verfolgte. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Hast du dieses neue Leben schon bekommen, von dem Paulus hier spricht? Nun, Paulus zieht aus dem, was er erlebte, eine außerordentlich wichtige und hoffnungsvolle Schlussfolgerung. Er ist überzeugt, dass er der größte Sünder aller Zeiten ist. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Und Paulus würde es bestreiten, wenn einer von uns behaupten würde, er sei ein noch größerer Sünder. Dann würde Paulus vehement sagen, nein, nein, größer geht nicht. Größer geht nicht. Was Paulus immer wieder neu erstaunt und es kaum fassen kann, dass sich Gott über ihm erbarmt hat, gerade über ihm. Er ist erstaunt, wie radikal diese Begegnung mit Jesus sein Leben verändert hat. Und für Paulus ist klar, wenn es keinen größeren Sünder wie ihn gibt, dann gibt es für jeden Menschen Hoffnung. Dann gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Gut, dass du noch gesehen hast, dass ein K davor steht. Gibt es keinen hoffnungslosen Fall? Paulus ist sogar überzeugt, dass Gott ihn gerade deshalb so spektakulär gerettet hat, damit an seinem Leben ein für alle Mal klar gezeigt wird, dass es keinen hoffnungslosen Fall gibt. So hat jedenfalls Paulus das verstanden, denn er sagt, gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich im künftigen Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Ich soll ein Prototyp sein. Gott wollte aus mir einen Prototyp machen. An mir soll jeder ablesen können, zu was Gott imstande ist. Den größten Sünder kann er zur Umkehr führen. Gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. So sieht das der Paulus. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, ich bin aber ein hoffnungsloser Fall, dann lass dir von Paulus sagen, dass du dich einfach irrst. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Wenn Paulus sein Leben durch Gottes Gnade verändern konnte, dann kann das in deinem Leben genauso geschehen. Denn du kannst kein größerer Sünder sein, als es Paulus war. Und wenn du kein größerer Sünder sein kannst, dann reicht die Gnade Gottes auch für dich und für dein Leben, egal was du bis anhin getan hast. Was Paulus hier sagt, ist auch eine Ermutigung und vielleicht auch eine Ermahnung an uns Christen. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, der schon bei Menschen dachte, dass es unmöglich ist, dass diese Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der für sich dachte, das sei jetzt doch ein hoffnungsloser Fall. Und vielleicht ist dir der Gedanke durch den Kopf gegangen, als du dir überlegtest, diese Woche, wenn du letzten Sonntag im Gemeindetag warst, welche Leute du hier in diese Karte eintragen sollst, für die du beten sollst. Vielleicht hast du beim einen oder anderen gedacht, nee, für den bete ich nicht, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zum Glauben kommt. Wir wollen als Gemeinde in diesem Jahr ja diese Vorgehensweise einführen, dass jeder von uns für drei Menschen betet. Drei Menschen, die ihm vielleicht besonders am Herzen liegen. Und wo ihr möchtet, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und statt dass wir das nur immer so vor uns herschieben und für die ganze Welt beten und dann doch vergessen, für Einzelne zu beten, haben wir gedacht, sei das eigentlich hilfreich. Und wer das noch nicht gemacht hat, der kann das natürlich jetzt auch noch diese Woche machen. Ich habe jetzt auch noch große Karten gebracht. Einerseits die kleinen und die großen, die liegen beide hinten. Es ist die Idee, dass wir einfach für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir beten, dass sie zu Jesus finden. Genau das, was jetzt eigentlich auch der Christian uns ermutigt hat, für seinen Freund zu tun. Und so kann es sein, dass du vielleicht dachtest, für den bete ich nicht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Glauben an Jesus Christus kommt. Jetzt weißt du, das ist definitiv ein falscher Gedanke. Ich habe auch noch jemanden auf dann meine Liste geschrieben, wo ich eigentlich auch denke, ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen. Aber muss ich denn das entscheiden? Wenn Paulus zum Glauben an Jesus kam, dann kann jeder andere zum Glauben an Jesus kommen. Unsere Aufgabe ist nicht zu entscheiden, wem wir eine Umkehr zutrauen, denn wir können das eh nicht machen. Unsere Aufgabe ist nur, für diesen Menschen zu beten und uns leiten zu lassen in den Begegnungen, die wir mit diesen Menschen haben. Nur das. Wir sind nicht da, um zu entscheiden, ob jemand quasi in der Lage ist oder gut genug oder anständig genug oder wie auch immer, dass ich mir vorstellen könnte, das könnte ein Christ werden. Meistens meinen wir das ja bei denen, die etwa ähnlich sind wie wir, oder? Denken wir, ja gut, ich bin ja auch Christ geworden, da könnte ich mir auch noch vorstellen. Nein, es ist nicht unsere Sache. Wer hätte denn gedacht, dass Paulus, aus diesem Saulus ein Paulus wird? Juden und Christen hätten damals doch darauf gewettet, dass Paulus kein Christ würde. Da bin ich überzeugt. Kaum einer hätte gewettet, dass Paulus Christ wird. Und noch mehr, hätten sie darauf gewettet, dass er bestimmt kein Kämpfer für das Evangelium wird. Jedenfalls musste Paulus nach seiner Bekehrung zuerst Vertrauen, das Vertrauen der Christen gewinnen. Als er nämlich nach Jerusalem kam, glaubten die Christen nicht, dass er sich verändert hatte, dass er nun zu ihnen gehört. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm. Ja, was hat er vorher gemacht? Er hat die Häuser durchsucht und die Christen weggeschleppt. Ja, Kunststück hatten die Angst. Die konnten sich nun nicht vorstellen, dass aus diesem Fanatiker ein von der Liebe Gottes bestimmter und geprägter Mensch geworden ist. Weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Das war für sie einfach unvorstellbar, dass so etwas überhaupt möglich ist. Vielleicht werden wir erleben, dass gerade diese Menschen zum Glauben an Jesus kommen, bei denen wir es nicht für möglich hielten. Vielleicht gerade die. Es ist wie wenn wir am Staufacher sind, ich habe das ja schon ab und zu gesagt, und den Leuten Sachen verteilen. Dann denkt man ja manchmal, vor allem wenn man noch Anfänger ist, denkt man, der nimmt's, die nimmt's, die nimmt's bestimmt nicht. Man findet es nicht raus. Manchmal nehmen es die Leute, die überhaupt nicht denken, die haben Taschen an der Hand, dann strecken sie noch den Daumen hin, das ist dann noch das, was wir geben wollen, hinklemmen. Andere machen einen Bogen um uns herum, aber wir sehen den Leuten nicht an, wer es nimmt. Und dann gibt es einfach die Nehmer und die Nichtnehmer, oder? Es gibt die, die alles nehmen, denen kann man alles hinhalten. Das sieht man dann, wenn sie dort, wenn dann die SP da ist und sie nehmen den Flyer von der SP, dann weiß ich, meistens nehmen sie unseren auch. Und wenn sie den von der SP nicht nehmen, nehmen sie den von uns auch nicht. Es ist einfach, Menschen sind verschieden. Wir können nicht entscheiden. Die Entscheidung treffen für die Menschen. Wir können nur für sie beten und wir können sie auf Jesus aufmerksam machen. Aber vielleicht werden wir erfahren, dass da und dort gerade die Menschen zu Jesus finden, an die wir, wo wir das eigentlich gar nicht wirklich im Herzen uns vorstellen können. Ich möchte dich ermutigen, bete für deine VIPs, unabhängig davon, ob du denkst, sie würden zu Jesus finden. Bleiben wir dran. Und wenn du deinen Zettel noch nicht ausgefüllt hast, dann mach es in dieser Woche. Füll ihn nicht nur aus, sondern bete auch. Eine Minute ist nicht so viel am Tag. Wir können nicht die ganze Menschheit erreichen, auch nicht ganz Zürich. Aber wenn jeder von uns für seine drei Menschen betet und sich vielleicht auch Gedanken macht, wie, oder die kommen dann vielleicht automatisch wie da und dort vielleicht mal eine Begegnung stattfinden kann oder ein Gespräch, dann sind das, ich möchte diese Zahlen einfach nochmals sagen, dass uns das vor Augen ist, wenn 60 von uns für 3 Menschen beten, dann wird für 180 Menschen gebetet. Wenn 80 Christen beten, sind es 240, und ich könnte die Rechnung weitermachen, wenn 100 beten, dann sind es 300. Diese Menschen hier, wenn wir das nicht machen, dann wird für 240 Menschen nicht gebetet. Nicht. Oder dann beten wir allgemein. Also wir sehen, es ist nur etwas Kleines. Machen wir es doch. Wir machen nichts Falsches. Es hat nichts mit Beschwörung zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass wir Gott die Menschen bringen, die wir kennen und die uns am Herzen liegen. Und was Gott dann in Bewegung bringt, das müssen wir dann sehen, das ist dann in seinem Einflussgebiet. Was für eine Freude, wenn wir von diesen Menschen hören, für die wir gebetet haben, wie dankbar sie für die Rettung durch Jesus sind. Wie berührend, wenn diese Menschen mit uns in das Lob des Paulus einstimmen können, von ganzem Herzen sagen, dem König, der in Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre, Ruhm für immer und ewig. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du Paulus von seinem Fanatismus, aus seinem Fanatismus herausgeholt hast, dass du an seinem Leben gezeigt hast, dass sogar der fanatischste Verfolger von dir, dass der Gnade erfahren kann, dass er Liebe, eine tiefe Liebe empfängt, die nicht von Menschen sein kann. Dass du Menschen rettest, die ganz weit weg von dir sind. Und dass wir einfach uns beugen müssen vor dir und sagen, wir wollen nicht mehr entscheiden, wer wir denken, zum Glauben kommen könnte. Wir wollen das dir überlassen. Und wir wollen wirklich lernen, das zu glauben, was dein Wort sagt, dass es keinen hoffnungslosen Fall gibt. Dass wir immer das vor Augen haben, was du uns mit Paulus vor Augen gestellt hast. Diese unglaubliche Rettung, die nicht einmal die Christen damals glaubten am Anfang. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist. Und so bitten wir dich auch, dass wir das noch bei vielen Menschen erleben, von denen wir vielleicht denken, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dass wir erleben dürfen, dass sie mit uns vor dir stehen und deinen Namen anbeten und dankbar sind mit uns für die Rettung und Erlösung, für die Gnade und Barmherzigkeit, die wir von dir empfangen. Amen.